Hallo, heute schauen wir uns etwas wirklich Spannendes an, das Sie uns geschickt haben.
Ja, hallo auch von mir.
Auszüge aus dem Buch Wo unsere Zukunft wohnt von Alfred Mack. Und man merkt sofort, der Autor macht keine Umwege.
Nein, überhaupt nicht. Er widmet das Buch direkt seinen Enkeln. Da steht: Für meine Enkel und alle ihre Altersgenossen. Die brauchen eine lebenswerte Zukunft in dieser Welt. Da spürt man sofort diese Dringlichkeit, die er hat.
Absolut. Er sagt im Grunde, die Art, wie wir heute denken, die sabotiert unsere eigene Zukunft. Und er fordert ein zukunftsfähigeres Denken. Das klingt jetzt erstmal sehr groß, fast abstrakt. Was meint er also genau mit diesen Horizonten unseres Denkens? Und wie sollen wir einen Dialog mit ihnen führen? Das wollen wir heute für Sie mal ein bisschen auseinandernehmen.
Genau, und diese Dringlichkeit, die zieht sich wirklich durch den ganzen Text. Das Kernanliegen von Mack ist es, ja sozusagen die unsichtbaren Mauern in unseren Köpfen sichtbar zu machen.
Okay.
Er argumentiert, dass wir alle in selbstgebauten Gefängnissen leben. Aus Gewohnheiten, aus festgefahrenen Annahmen, alten Denkmustern.
Und der entscheidende Punkt ist dann wahrscheinlich, diese Gefängnisse erstmal zu sehen.
Exakt. Um überhaupt eine Chance zu haben, die wirklich komplexen Probleme der Zukunft zu lösen, müssen wir diese Begrenzungen, diese Horizonte, wie er sie nennt, erst einmal wahrnehmen. Und der logische Faden, dem wir heute mal folgen, der ist wirklich faszinierend.
Wie meinst du das?
Naja, er fängt bei ganz einfachen, fast schon komischen Alltagsbildern an und führt uns dann Schritt für Schritt zu den fundamentalen Mechanismen, die unser Weltbild formen und uns eben gefangen halten.
Okay, dann fangen wir doch mal genau da an, bei diesen Bildern. Die sind wirklich extrem eingängig. Er nutzt da ja zwei Anekdoten über einen nächtlichen Zecher. Ja, genau. Die erste Szene ist wirklich fast schon Slapstick. Stellen Sie sich das mal bildlich vor. Ein Betrunkener hämmert nachts mit den Fäusten gegen eine Litfaßsäule. Okay? Und schreit dabei ganz verzweifelt: Ich will hier raus, ich will hier raus.
Ah, verstehe. Er ist gefangen, aber er erkennt sein Gefängnis gar nicht als das, was es ist.
Genau. Er hält die Litfaßsäule für eine Tür oder eine Mauer, die ihn einsperrt. Die Analogie ist natürlich, dass wir oft genauso in unseren mentalen Modellen gefangen sind.
Wir kämpfen gegen die falschen Mauern.
Eben, weil wir das eigentliche Problem, unser eigenes Denken, gar nicht als Gefängnis wahrnehmen. Das ist ein starkes Bild. Man strampelt sich ab, aber an der völlig falschen Stelle. Und das führt ja dann direkt zur zweiten Szene, die das Ganze noch zuspitzt.
Ja, genau. In der zweiten Szene kniet derselbe Betrunkene unter einer hell erleuchteten Straßenlaterne und sucht ganz verzweifelt nach seinem Schlüssel. Ein Passant kommt vorbei, sieht das und fragt: Haben Sie den Schlüssel denn hier verloren? Und die Antwort ist dann sicher nicht ja, nein. Der Betrunkene schüttelt den Kopf und sagt: Nein, da drüben im Dunkeln. Der Passant ist natürlich verwirrt, fragt: Warum suchen Sie ihn dann hier? Weil hier wenigstens Licht ist.
Ganz genau. Und das ist der Kern des Problems.
Das ist eine wirklich treffende Metapher. Das zwingt einen ja sofort dazu, zu überlegen, wo die eigenen Laternen sind, unter denen man immer wieder sucht.
Stimmt. Wir suchen nicht da, wo die Lösung wahrscheinlich ist, sondern da, wo es bequem ist, wo es vertraut ist. Einfach. Ich denke da sofort an Unternehmen, die sich auf simple Kennzahlen stürzen.
Die leicht zu messen sind.
Exakt. Anstatt sich mit der komplexen Realität zu befassen. Man optimiert, was im Lichtkegel liegt, und der Rest wird ignoriert. Und diese Metaphern sind für den Autor eben mehr als nur nette Anekdoten. Er verbindet sie mit einem der ältesten philosophischen Bilder überhaupt, Platons Höhlengleichnis, das er aber modernisiert.
Ja, er sagt, unsere heutigen Fesseln sind nicht mehr aus Eisen. Unsere Fesseln sind die Echoblasen im Internet, der Zeitgeist der kritiklosen Nutzung von Technologie.
Und diese unreflektierte Anpassung an Denkmuster, die uns umgeben.
Genau. Wir starren auf Schatten an der Wand und halten sie für die ganze Welt. Aber dann stellt er eine Frage, die einen wirklich innehalten lässt. Er fragt: Was rechtfertigt, uns außerhalb einer Höhle zu wähnen? Und seine Antwort ist im Grunde gar nichts. Wir können uns nie sicher sein.
Das ist der unbequeme Punkt daran.
Das ist der entscheidende Punkt. Es geht ihm nicht darum, dass wir die Höhle verlassen und dann im Licht der Wahrheit stehen. Er sagt, der eigentliche Nutzen dieses Dialogs mit dem Horizont ist es, zu akzeptieren, dass wir in einer Höhle sind. Immer.
Und nur wenn wir das anerkennen,
bleiben wir flexibel genug, um auf wirklich neue, unbekannte Fragen der Zukunft zu reagieren. Es geht darum, Veränderungen als eine echte Option zu sehen, anstatt nur unsere Leidensfähigkeit zu trainieren, indem wir immer wieder gegen die Litfaßsäule hämmern. Okay, die Diagnose ist damit klar. Wir sind gefangen in unserer Wahrnehmung. Aber was ist die tiefere Ursache? Warum ist unser Denken so?
An der Stelle wird es ja dann etwas technischer.
Stimmt. Er führte ein Konzept ein, das er als das Grundmuster allen Lebens bezeichnet. Die Rekursion.
Genau. Rekursion klingt kompliziert, meint aber im Grunde nur Selbstbezüglichkeit. Das Ergebnis einer Handlung beeinflusst die nächste Handlung.
Wie in dem Beispiel mit den Wasserwirbeln im Text.
Exakt. Ein großer Wirbel besteht aus kleineren Wirbeln, die wiederum aus noch kleineren bestehen. Ein Prozess, der sich auf sich selbst zurückbezieht. Der Autor sagt, dieses Prinzip finden wir überall in der Natur. Und eben auch in unserem Denken.
Ja.
Eine Erfahrung formt unsere Erwartungen und die prägen wiederum die nächste Erfahrung. Ein ständiger Kreislauf.
Und dieser Gedanke führt ihn dann direkt zur Chaostheorie und zu der Feststellung, dass unsere Welt fundamental unvorhersehbar ist. Das ist schon eine Ansage.
Das ist der zentrale logische Schritt in seiner ganzen Argumentation. Weil alles rekursiv vernetzt ist, ist die Welt eben kein Uhrwerk, das man einfach berechnen kann.
Und um das greifbar zu machen, nutzt er ja eine Unterscheidung vom Kybernetiker Heinz von Förster.
Richtig. Die zwischen trivialen und nicht-trivialen Systemen.
Okay, das müssen wir für unsere Hörer mal aufschlüsseln. Am besten ganz ohne die Formeln aus dem Buch. Die funktionieren im Audioformat ja nicht so gut.
Klar. Stellen Sie sich ein triviales System wie einen Lichtschalter vor.
Schalter hoch, Licht an. Schalter runter, Licht aus. Immer. Hundertprozentig vorhersagbar. Gleicher Input, immer der gleiche Output. Unsere ganze klassische Ingenieurslogik basiert darauf.
Und ein nicht-triviales System.
Das ist dann eher wie, sagen wir mal, Ihr Haustier. Eine Katze.
Ah, okay.
Sie rufen die Katze, das ist der Input. Aber ob sie kommt, hängt von ihrem inneren Zustand ab. Hat sie Hunger? Ist sie müde? Haben Sie sie gestern geärgert?
Derselbe Ruf kann also zu völlig unterschiedlichen Reaktionen führen.
Genau. Das System hat ein Gedächtnis, einen inneren Zustand, der sich ständig ändert.
Das ist eine super Analogie. Der Lichtschalter hat kein Gedächtnis, die Katze schon. Und der Autor sagt jetzt, wir machen den fundamentalen Fehler, die Welt, die eigentlich eine Katze ist, zu behandeln, als wäre sie ein Lichtschalter.
Genau das ist der Punkt. Er sagt, alles Lebendige, Ökosysteme, Gesellschaften, die Wirtschaft, ja, sogar ein einzelner Mensch, das sind nicht triviale Systeme.
Und der Versuch, sie mit rein trivialen, mechanistischen Modellen zu steuern, muss dann scheitern.
Er muss scheitern. Man sucht wieder den Schlüssel unter der Laterne. Man misst, was man leicht messen kann und hofft, damit die komplexe, unvorhersehbare Katze steuern zu können.
Und als Gegenmodell bringt er dann die Evolution ins Spiel.
Ja, für ihn ist die Evolution das perfekte Beispiel für ein erfolgreiches, nicht-triviales System. Sie arbeitet ja nicht mit einem starren Masterplan.
Sondern?
Sie setzt auf Vielfalt, auf einen riesigen Überschuss an Komplexität und auf ständige Anpassung. Sie experimentiert. Scheitern ist Teil des Prozesses.
Unsere Zukunftsfähigkeit hängt also davon ab, ob wir diese unvorhersehbare Natur der Welt akzeptieren.
Genau. Und lernen, wie die Evolution damit zu tanzen, anstatt zu versuchen, ihr einen starren Takt vorzugeben.
Puh, das ist ein großes Konzept. Aber wie macht man das praktisch? Ich kann ja nicht den ganzen Tag im Chaos versinken. Gibt der Autor uns da ein Werkzeug an die Hand, um unsere eigene, vielleicht zu simple Lichtschalter-Sichtweise zu erkennen?
Das ist genau die Brücke zum nächsten Teil. Er sagt, bevor wir lernen können, anders zu handeln, müssen wir lernen, anders zu sehen. Und dafür schlägt er ein Modell mit 4 Ebenen vor.
Die Beobachterpositionen.
Richtig. Das sind quasi 4 verschiedene Horizonte, 4 Bewusstseinsebenen, die unsere Sicht auf die Welt prägen und die auch logisch aufeinander aufbauen.
Okay, gehen wir die mal durch. Am besten mit einem konkreten Beispiel, damit es nicht zu abstrakt wird. Nehmen wir mal eine hitzige politische Debatte.
Gutes Beispiel.
Wie würde das auf der untersten Stufe aussehen? Beobachter 0, dem Horizont des Ichs.
Also auf dieser grundlegendsten Ebene geht es um die simple Trennung von wir und ihr. Pure Identität und Abgrenzung. In der Debatte wäre das dann, meine Seite hat recht, die andere liegt falsch. Genau. Und die anderen sind vielleicht sogar dumm oder böse. Es gibt keine Nuancen, nur Zugehörigkeit. Der Autor nennt als Beispiel ja auch die Tutugedung in Städten, eine ganz fundamentale, oft unbewusste Abgrenzung.
Verstehe. Das ist die absolute Basis. Darauf baut dann Beobachter 1 auf, der Horizont des Wissens. Das klingt ja erstmal positiv.
Ja, das ist so unsere alltägliche Betriebsebene. Hier gehen wir davon aus, dass unsere Wahrnehmung die objektive Realität ist. In der Debatte würde das bedeuten, ich argumentiere jetzt mit Fakten und Beweisen. Ich zitiere eine Statistik und sage, die Zahlen beweisen doch, dass ich recht habe.
Genau. Und man geht fest davon aus, dass jeder vernünftige Mensch, der dieselben Fakten sieht, zur selben Schlussfolgerung kommen muss. Die Haltung, ein Stein ist ein Stein.
Lebensnotwendig, um eine Straße zu überqueren.
Aber sie vereinfacht, sie trivialisiert die Welt, indem sie den eigenen Standpunkt für objektiv erklärt. Okay, bis hierhin kann ich folgen. Das ist ja der Normalzustand für die meisten Diskussionen. Aber jetzt wird's ja spannend. Bei den nächsten beiden Stufen kommt die Selbstreflexion ins Spiel. Was passiert bei Beobachter 2? Dem Horizont der Selbstbestätigung.
Hier passiert der entscheidende Klick im Kopf. Beobachter 2 erkennt, Moment mal, meine Wahrnehmung ist gar keine objektive Abbildung der Realität.
Sondern eine Konstruktion.
Genau. Ich verstehe, dass meine bisherigen Erfahrungen und Werte bestimmen, welche Fakten ich überhaupt wahrnehme und wie ich sie bewerte. In der Debatte wäre das die Einsicht, die Statistik, die ich zitiere, ist nur eine von vielen.
Richtig.
Jemand mit einer anderen Lebenserfahrung würde vielleicht eine ganz andere Statistik heranziehen oder meine Zahlen völlig anders interpretieren.
Die Idee der reinen Objektivität wird hier aufgegeben. Man erkennt die eigenen Muster. Das ist schon ein gewaltiger Schritt. Man erkennt quasi die eigene Brille, durch die man die Welt sieht. Und was kommt dann auf der höchsten Stufe Beobachter 3, dem Horizont des Kontrastlosen? Das klingt sehr mysteriös.
Das ist die Ebene, die der Autor als den Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit beschreibt. Hier geht es nicht mehr nur darum, die eigene Brille zu erkennen, sondern sich mit dem auseinanderzusetzen, was man mit dieser Brille prinzipiell gar nicht sehen kann.
Also das, was außerhalb meines Vorstellungsvermögens liegt. Genau.
Es ist die Auseinandersetzung mit dem, was wir noch nicht einmal denken können, weil uns die Konzepte oder die Sprache dafür fehlen. In unserer Debatte wäre das die Frage, gibt es vielleicht eine dritte oder vierte Lösung für dieses Problem jenseits von meiner Position und deiner Position? Welchen Aspekt übersehen wir beide komplett, weil wir in unserem Denkrahmen gefangen sind?
Exakt. Es geht um das Potenzial für das wirklich Neue.
Das ist faszinierend. Und der Autor beschreibt das ja nicht als vier verschiedene Menschentypen, sondern als eine Art Entwicklungslogik, ein Kreislauf. Können Sie das nochmal erklären?
Ja, das ist absolut zentral. Es geht nicht darum, für immer auf Stufe 3 zu leben. Das wäre im Alltag völlig unpraktikabel. Okay.
Der entscheidende Gedanke ist, dass die Erkenntnisse der höchsten Stufe, also von Beobachter 3, eine Revision der grundlegendsten, also Beobachter 0, erfordern.
Ah, es schließt sich der Kreis.
Genau. Wenn ich erkenne, dass es Denkweisen jenseits meiner eigenen gibt, kann ich meine starre Wir-gegen-Ihr-Haltung aufweichen. Dieser ständige Kreislauf, das Erkennen der eigenen Grenzen, das Überschreiten und die Anpassung, das ist für Mac der eigentliche Wohnort unserer Zukunft.
Es ist kein fixer Zustand. Das große Anliegen des Autors ist ein eindringlicher Appell. Er sagt, wenn wir als Gesellschaft eine Zukunft haben wollen, müssen wir unsere Art zu denken grundlegend ändern.
Mhm. Der logische Weg, den er dafür aufzeigt, führt uns vom Erkennen unserer alltäglichen mentalen Gefängnisse, dem Betrunkenen unter der Laterne, über die tiefere Ursache, nämlich diese nicht triviale Natur der Welt,
hin zu einem konkreten Werkzeug.
Genau. Und dieses Werkzeug sind eben die vier Beobachterhorizonte. Sie sind eine Art Landkarte zur Selbstreflexion.
Eine Anleitung, um die eigene, subjektive Konstruktion der Wirklichkeit zu verstehen und immer wieder zu hinterfragen.
Ja, der Text ist also keine rein theoretische Abhandlung. Er ist eine Aufforderung zum Handeln. Zukunftsfähigkeit ist keine Technik, die man lernt, sondern eine Kompetenz, eine Haltung, die man entwickelt.
Genau. Und sie entsteht aus der Bereitschaft, sich der Unsicherheit des Lebens zu stellen und die eigenen, so bequemen, sich selbst bestätigenden Muster immer wieder bewusst loszulassen. Das führt uns zu einem letzten Gedanken, einer Frage, die wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen. Der Autor stellt ja fest, dass alle unsere Ordnungssysteme, unsere Sprache, unsere Logik, eine Hauptfunktion haben. Sie reduzieren Komplexität, um uns vor totaler Überforderung zu schützen.
Richtig. Aber, so sagt er, dabei zahlen wir einen hohen Preis. Der Neuheitswert geht verloren. Wir filtern das Unerwartete, das wirklich Neue, einfach raus.
Die abschließende Frage für Sie zum Weiterdenken lautet daher: In welchem Bereich Ihres Lebens oder Ihrer Arbeit halten Sie vielleicht völlig unbewusst an einer simplen, trivialen Lichtschalterlogik fest, obwohl die Realität längst eine komplexe, nicht triviale Katze ist?
Und das ist die wirklich spannende Frage. Welche völlig neuen Möglichkeiten würden sich eröffnen, wenn Sie bewusst versuchen würden, diesen Horizont zu überschreiten und ins Dunkle zu treten, wo der Schlüssel vielleicht wirklich liegt?